Meine Damen und Herren, ich glaube, wenn man einen Vortrag über Sexualtabus heute hält, dann muss man zunächst einmal sich des Verdachts der Naivität erwehren, so paradox das auch klingt. Denn es ist ja so eine Phrase, die also wirklich von allen auf allen Gassen schallt, dass es keine Sexualtabus mehr gibt, dass die Sexualtabus alle aufgehoben und dass sie alle abgeschafft wären. Selbstverständlich sind mir diese Dinge bekannt. Und Sie müssen sich von vornherein damit abfinden, dass das, was ich Ihnen sagen möchte, sich auf einer anderen Ebene abspielt. Das heißt, dass ich versuchen werde, Ihnen zu zeigen, dass, um die Hauptthese vorwegzunehmen, die Sexualtabus nur zum Schein abgeschafft sind und in Wirklichkeit fortbestehen. Weiter, dass diese herrschenden Sexualtabus in einem tiefen Zusammenhang mit repressiven Tendenzen unserer Gesellschaft insgesamt stehen. Und schließlich Ihnen zu zeigen, dass im Recht diese Sexualtabus sich nach wie vor fortsetzen. Nun, ich möchte dazu gleich sagen, die Gedanken, die ich Ihnen vortrage, sind ursprünglich formuliert worden auf eine Anregung meines Freundes, des Generalstaatsanwalts Bauer, der ja, soviel ich weiß, bei Ihnen auch sprechen wird, ich glaube, in der kommenden Woche. Es ist klar, dass Sie sich infolgedessen spezifisch auf deutsche Verhältnisse zunächst einmal beziehen. Auf der anderen Seite aber habe ich Grund zur Annahme, dass der Unterschied zwischen österreichischen und deutschen Verhältnissen nicht so groß sein wird. Und im Übrigen muss ich gleich sagen, dass ich als Nichtjurist, der ich also wirklich diese Überlegungen nur aufgrund, ich möchte fast sagen, eines freundschaftlichen Drucks von juristischer Seite formuliert habe, dass ich natürlich in juristischen Dingen gar keine Kompetenz beanspruchen kann. Wenn ich dem noch hinzufüge, dass ich ein bisschen Angst habe, Eulen nach Athen zu tragen, wenn ich über die Probleme der Sexualtabus in der Stadt von Karl Kraus spreche, dann habe ich sozusagen mein Sündenbekenntnis abgelegt, ehe ich nur anfange. Und ich bitte Sie also, dass Sie dieses Sündenbekenntnis zunächst einmal freundlich akzeptieren. Man ist auf der einen Seite also in der Gefahr, dass man offene Türen einrennt. Ich will nicht den Satz zitieren, in dem Kraus Redewendung von den eingerannten Türen seinerzeit variiert hat. Auf der anderen Seite ist man ebenso auch in Gefahr der Wiederholung. Es ist ja überhaupt so, dass in der verwalteten Welt, in der also alle Dinge mehr oder minder im Bann der Administration sind, man in Gefahr ist, wenn man kritisch über bestimmte soziale Phänomene sich äußert, weil gewissermaßen der Plafond erreicht ist, weil, oder um es weniger freundlich zu sagen, weil die Mausefalle eingeschnappt ist, dass man eigentlich nur noch dieselben Sachen sagen kann, die andere Menschen bereits gesagt haben. Da es aber hier ja wirklich mehr darum geht, akute Gefahrenkomplexe zu bezeichnen, als nun denkerisch wirklich schlechthin Neues zu sagen, so kommt man darum nicht ganz herum und auch dafür bitte ich um Ihre Nachsicht. Ich meine, zunächst ist also die Paradoxie von Sexualtabus zu sprechen ja darin gelegen, dass die Sexualität in einer überhaupt noch nie dagewesenen Weise von der Gesellschaft integriert worden ist, dass sie zu einem Geschäft geworden ist, aber nun beileibe nicht die wirkliche reale Sexualität, sondern die bildliche, der man könnte also sagen, der sozialisierte und kapitalisierte Voyeurismus. Und man könnte sagen, dass man zwar die Prostitution mit Stumpf und Stiel ausgerottet hat, dass aber stattdessen ein bestimmter Typus von Massenmedien, nämlich ein bestimmter Typus in Druck und Bild exzellierender Massenmedien, die Erbschaft der Zuhälterei mit ersichtlich großem Erfolg für sich angetreten hat. Darüber hinaus erinnere ich an eine Tatsache, die von den amerikanischen Soziologen Leitis und Wolfenstein sehr hübsch bezeichnet worden ist, mit dem Ausdruck Fun Morality. Das heißt, dass es also sehr zahlreiche Menschen gibt, die geradezu sexuelle Freizügigkeit betreiben, weil sie damit eine Art von neuem Moralkodex, nämlich dem, dass man halt Spaß haben muss, sonst ist man ein verklemmter und verhemmter Mensch, sich angepasst haben, was zunächst ja so aussieht, als ob es wirklich mit Sexualtabus nicht mehr so weit wäre. Und es läuft eben diese Argumentationssphäre, der ich mich von vornherein gegenüberweise, darauf hinaus, dass man sagt, die Menschen hätten doch ihre Freiheit sowieso, warum man eigentlich da irgendwie auf Reformen drängen will. Lassen Sie mich hier ein Wort einfügen. Ich habe jedenfalls der Substanz nach diesem Vortrag vor ein paar Tagen in Graz gehalten und bin in Rezensionen darauf gestoßen, dass man eine gewisse Art von Kritik, die ich also an dieser heutigen Art ja von, ich hätte beinahe gesagt, Pseudosexualität geübt habe, dass man die so aufgefasst hat, als ob ich damit nun der traditionellen Sexualmoral eben gegen das, was die illustrierten Zeitungen betreiben, das Wort reden würde, und hat also infolgedessen die Intention dessen auf den Kopf gestellt. Ich weiß zwar, dass man gegen den Schwachsinn nichts machen kann, und es würde mich nicht wundern, wenn also auch heute wieder ähnliche Uminterpretationen erfolgen würden. Man ist gegen so Sachen machtlos, aber ich möchte doch von vornherein kein Missverständnis daran aufkommen lassen, dass das, was ich tue, der Kritik der gegenwärtigen Sexualmoral gilt, zu der ich auch die falschen Formen dieser Pseudosexualisierung der Kultur hinzurechne, und nicht etwa, dass ich das als einen Trick benutzen möchte, um auf diese Weise der Repression noch einmal feine und womöglich linke Ideologien zu liefern. Also vielleicht hilft's. Nun, was die Phänomene anlangt, auf die ich mich zunächst beziehen möchte, so ist das Hervorstechendste das, dass die Formen der sexuellen Emanzipation, denen wir heute allenthalben begegnen, darin bestehen, dass die Sexualität der gesellschaftlichen Ordnung in einer Weise eingegliedert ist, in der man es sich vorher nicht hat träumen lassen. Man könnte beinahe etwas von einer gesellschaftlichen Integration der Gesellschaft, der Sexualität reden, wie sie früher nicht existiert hat. Und dadurch, und das ist eine meiner Ausgangsthesen, übrigens ist es interessant, dass diese Eingliederung der Sexualität, der Eingliederung des Proletariats, der Unsichtbarmachung des Proletariats, die Brecht schon vor mehr als 30 Jahren konstatiert hat, haargenau entspricht. Es ist heute also nicht mehr so, dass man offen die Sexualität unterdrückt, aber in einer bestimmten Weise, in der man sie, und zwar also auch die nicht-eheliche Sexualität und diese Dinge, gesellschaftlich toleriert. Gerade dadurch werden diese Dinge um ihr anarchisches, um ihr gesellschaftlich sprengendes Moment gebracht, und sie werden, wie ja etwa das Wort Fun Morality es bereits andeutet, selber zu einer Art sozialer Funktion gemacht, oder um es freudianisch auszudrücken, das Lustprinzip wird gebändigt. der von der materiellen, also der kosmetischen Industrie etwa und in vielleicht noch höherem oder auch der Kleiderindustrie und in noch höherem Maß von der kulturellen Industrie ausgebeutete Sexus wird vielleicht, weil er in einer solchen Weise auch dem Profitinteresse dient, geschluckt, wird institutionalisiert und wird verwaltet. Auch dazu hat es, wie zu sehr vielen Erscheinungen, die wir im Augenblick beobachten können, seine Vorformen unter dem offenen, deklarierten Faschismus gegeben, wo ja auch insofern die Sexualtabus verletzt schienen, als also die sexuelle Freizügigkeit vor allem der sogenannten Elite gegenüber, das heißt der SS gegenüber, gefordert wurde. Aber wo man nun, wie in all den wilden Pionieruntaten des Hitler, sehr deutlich schon hat merken können, dass diese Freizügigkeit nur eine verkappte Gestalt des Druckes ist, indem er das nämlich damals quasi den Mädchen zur Auflage gemacht hat, dass sie mit den Herrschaften von der SS sich einlassen und möglichst ihrem Führer, also auf diese Weise Kinder, gebären. Nun, das wird heute nicht ebenso mehr verlangt, aber dieselbe Art von Eingliederung, die damals mit einer wilden und auf vorbürgerliche Formen zurückgreifenden Energie betrieben worden ist, die hat wie sehr viele faschistische Züge übrigens sich also dann doch etwas durchgesetzt. Es ist so, dass man könnte sagen, die Gesellschaft gegenüber der hochliberalen, patriarchalen Gesellschaft unmittelbar, ohne Zwischeninstanzen, ohne die Zwischeninstanz der Familie und vielfach auch ohne die Zwischeninstanz der Ehe, den Sexus in Regie genommen hat. Nun ist es meine These, wenn Sie mir es gestatten, so thesenhaft zu reden, dass dadurch eine Art Veränderung des Sexus selber eingetreten ist, die es sehr schwer fällt, nun wirklich genau zu bestimmen, aber auf deren Existenz doch vieles hinweist. Und ich glaube, dass ich nicht zu weit gehe, wenn ich etwa hier darauf hinweise, dass Psychoanalytiker wie Alexander Mitscherlich mich gerade in dieser These, die also nun dem Augenschein so sehr zu widersprechen scheint, bestätigt haben. Diese These, die ich hier habe, ist, wenn ich sie einmal ganz wild und krass formulieren darf und wahrscheinlich für manche von Ihnen in einem umgekehrten Sinn shocking, die These von einer weitgehenden Desexualisierung des Sexus. Ich erinnere hier daran, dass unter den Merkmalen, die Freud für das spezifisch Sexuelle angeführt hat, um es zu unterscheiden von dem Erotischen, das er ja als ein Derivationsphänomen des Sexus aufgefasst hat, dass er dabei den Charakter des Unanständigen als für die Sexualität konstitutiv angeführt hat, wobei unanständig so viel heißt, wenn man es unter den Gesichtspunkt rückt, unter dem wir es eben behandeln, als das, was mit den gesellschaftlichen Convenus unvereinbar ist. Nun, diese Art der Unanständigkeit, die scheint in der Freiluftkultur von heute ausgeschaltet zu sein. Es ist ein bisschen so, wie wenn die in unzähligen, mehr oder minder blöden Witzen über die Nacktkultur schon früher beobachtete Desexualisierung des zur Institution gewordenen Sexus auf die ganze Gesellschaft übergegriffen hätte und die Realität weitgehend beherrschen würde. Sie können sich das vielleicht daran verdeutlichen, dass das, was man mit einem grauslichen Ausdruck romantische Liebe nennt und was ich Liebe große Passion nennen würde, eigentlich fast ganz verschwunden ist. Nun, das hängt zum Teil sicherlich damit zusammen, dass die große Passion, wie wir sie also als in ihrem Urbild in Romeo und Julia etwa kennen, dass die offenbar eine Funktion erscheint des gesellschaftlichen Drucks selber. Es ist überhaupt eine der schwierigsten Fragen, die ich hier wirklich nur aufwerfe, um Sie dazu zu veranlassen, darüber nachzudenken, inwieweit nicht überhaupt das sexuelle, das erotische Glück geradezu sich bildet an dem Widerstand, denen es den Tabus gegenüber leistet. Aber im Augenblick, wo man dann diesen Gedanken so wenden würde, dass man sagen würde, also lasst uns ordentlich Repression machen, auf die, damit mehr Glück auf diese Weise sei, kann man nur sagen, das könnte den Herrschaften so passen. Aber wie auch das sei, ich glaube, dass sehr im Ernst gesprochen, die Sexualtabus nicht etwa gefallen sind, sondern dass eine neue und wahrscheinlich tiefere Form der Verdrängung erreicht worden ist. Das, was am Sexus oder wie man heute in einem gleichfalls grässlich verdinglichten, wahrenhaften Ausdruck sagt, dass am Sex anders ist als entgiftet, anders ist als gewissermaßen hygienisch, als keimfrei. Man könnte fast sagen, das erotische Aroma ist, weiß selbstverständlich, dass das nicht überall gilt und Gott sei Dank gibt es anderes. Aber gesellschaftlich gesehen, unter dem Blick der gesellschaftlichen Gesamttendenz, ist das eigentlich gerade perhorresziert und darin mischt sich die sexuelle Lizenz mit den in einer tieferen Schicht eben doch fortwährenden Tabus. Das macht es nun notwendig, mit diesen Dingen sich doch sehr ernsthaft zu befassen, aus einem gesellschaftlichen Grund und gar nicht so sehr aus einem Grund, der den erotischen Phänomenen unmittelbar gilt. Wenn meine Annahme zutrifft, dass nach wie vor weiter Mechanismen der Verdrängung herrschen, dann besteht damit nach wie vor auch ein Reservoir all jener dunklen, aus dem verdrängten Sexus folgenden Instinkte, die in gegebenen ökonomischen und politischen Situationen in erneutes Grauen umschlagen können. Und gerade wenn man also in allem Ernst will, dass Auschwitz unter gar keinen Umständen sich wiederholen soll, dann glaube ich, dass man an dieser Stelle sehr ernst aufpassen muss. Ich erinnere nur an die ungeheure Rolle, die in den reaktionären Cliquen allenthalben und in allen Ländern gespielt wird von Verfolgungsfantasien gegen das angeblich sexuell Abwegige. Dazu gehört als jüngste Manifestation etwa die allgemeine Wut gegen Rauschgiftsüchtige, der Drang, sie zu verfolgen, der sich rationalisiert mit der Schädlichkeit der Rauschgifte, ohne dass auch nur die Frage im Ernst geprüft würde, welche Rauschgifte nun wirklich schädlich sind und ob es nicht, wie manche sagen, auch solche gibt, die im Ernst gar nicht schaden. Ich bin selber in gar keiner Weise kompetent, über diese Frage etwas zu sagen, aber ich meine immerhin, bei solchen Phänomenen wie dem Entsetzen, dem allgemeinen Entsetzen über die Rauschgifte, wäre zunächst einmal, gerade weil die Affekte so ungeheuer stark sind, die dadurch ins Spiel gebracht werden, wäre es zunächst einmal sehr wichtig, dass man diesen Dingen nachgeht. Hinter der Frage der Rauschgifte übrigens steht in Wirklichkeit die Arbeitsmoral, dass man nichts tun soll, wodurch sozusagen die Arbeitskraft, die Produktivität der Arbeit herabgesetzt wird, und man stößt da auf eine sehr tiefe Paradoxie der Gesellschaft, dass sie nämlich durch die fortschreitende Technik eigentlich immer mehr an Arbeit überflüssig macht, gleichzeitig aber tödlich, mit tödlichem Hass überall dort reagiert, wo die Menschen dann die Rechnung dafür präsentieren und sagen wollen, naja, nun wollen wir mal im Ernst wirklich weniger arbeiten. Aber ich möchte diesen Komplex jetzt auch gar nicht weiter verfolgen. Politisch zeichnet sich übrigens dieses Potenzial der Verdrängung und der aus dieser Verdrängung folgenden destruktiven und aggressiven Instinkte sehr deutlich ab, etwa in der grauslichen Bewegung saubere Leinwand, wobei man nicht etwa daran denken sollte, dass in gewissen Hotels die Bettwäsche regelmäßig gewechselt wird, sondern das sollte sich ja, ich habe das unschuldig, wie ich schon bin, im Anfall geglaubt, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, sondern es handelt sich also dabei um eine bestialische Aktion, um aus den Filmen alles das herauszudrängen, wodurch die Filme überhaupt etwas anderes sind als Konditorwaren. Es gehört in dieselbe Sphäre auch, dass bei den reichsdeutschen Neofaschisten besonders beliebte Slogan, ich weiß nicht, wie es hier steht, dass die Hure den Menschen heute als Idealbild dargeboten wäre, was natürlich auch ein völliger Unsinn ist. Die temporäre Freiheit, und ich glaube, das sollte man beachten, kann in jedem Augenblick von der gesellschaftlichen Macht wieder zurückgepfiffen werden, um in der zuständigen Sprache zu sprechen. Und man hat bei manchen Phänomenen, die man so beobachten kann, beinahe das Gefühl, wie wenn sie selber darauf lauern würden, gewissermaßen danach tasten würden, dass sie zurückgepfiffen werden, dass sie gewissermaßen auf ihren eigenen Kadi schon lauern in dem Augenblick, wo sie auftreten. Mit anderen Worten, also dass es in gewissen Manifestationen der scheinbar tolerierten Sexualität sich um eine Art von exhibiertem Strafbedürfnis handelt. Aber auch das kann ich im Augenblick nur so andeuten und überlasse auch das Ihrer Überlegung. Nun also, dass das alles mit einer Veränderung des Autoritätsgefüges zusammenhängt, und zwar damit, dass die Autorität heute nicht mehr von der Familie, sondern von der Gesellschaft, dem Team, dem Kollektiv unmittelbar ausgeübt wird. Ich glaube, darauf brauche ich kaum hinzudeuten. Nun, das bedeutet, dass den eigentlichen Angriffspunkt der Repression heute gar nicht mehr die genitale Sexualität bildet. Also gar nicht mehr so sehr das, was man so also mit der normalen geschlechtlichen Vereinigung bezeichnet, sondern dass die wirkliche Wut sich auf alles das gerichtet hat, was diesem Primat der Genitalität im Sexuellen nicht so ganz entspricht. Ich werde auf diesen Punkt, den ich allerdings für zentral halte, gleich doch ein bisschen näher eingehen. Anthropologische Züge wie der zunehmende Konkretismus zahlloser Menschen und die Fantasielosigkeit, die man allgemein beobachten kann, die deuten darauf hin, dass auch im Sexus alles das einschrumpft, was auf dieses gewissermaßen punktuelle, zentrierte, auf die allerengste sexuelle Möglichkeit beschränkte, überschreitet, dass das eigentlich einschrumpft. Nun muss man, um über diese Dinge sich Rechenschaft zu geben, daran denken, dass die genitale Sexualität, also diejenigen Sexualfunktionen, die unmittelbar der Fortpflanzung dienen oder ihr wenigstens unmittelbar dienen können, dass diese genitale Sexualität selber gar nicht, wie es einem biologischen Denken scheinen konnte, das Primäre oder Ursprüngliche sind, sondern dass sie selbst erst Resultate eines Integrationsprozesses sind, der mit der psychologischen Integration der Triebe unter der Herrschaft des Ichs sehr eng verwandt ist. So wie die Triebe vom Ich gebändigt werden, so werden sie dann auch während die Triebe ursprünglich diffus nach allen möglichen Seiten sind, dass sie polymorph sind, wie Freud das ausgedrückt hat, so werden sie also ähnlich wie unter die Herrschaft des Ich-Prinzips unter die Herrschaft der genitalen Sexualität auf Kosten der Partialtriebe gebracht. Also auf Kosten der Triebe, in denen die libidinöse Energie der Sexus diffus nach allen möglichen Seiten sich ausdrückt, ohne dass er absolut unter die Vorherrschaft dieser Genitalität geraten wäre. Also das, was sich abspielt heute, geht eigentlich auf Kosten der infantilen Sexualität, der Partialtriebe, deren Äußerung allenthalben und in jeder Gestalt als Perversion geächtet wird. Es ist sehr schwer, in solchen Dingen das Positive, das sogenannte Positive auszudrücken. Und diejenigen, die ein bisschen vertraut sind mit dem, was ich so denke, werden wissen, wie sehr ich mich sogenannten positiven Formulierungen zu entziehen trachte. Aber jedenfalls, wirkliche sexuelle Freiheit würde bedeuten, ein Zustand, der weder in das Diffuse einfach sich verlegt, auflöst, denn also eine völlig diffuse Art von Triebbefriedigung kennt wahrscheinlich Glück oder, um es drastischer zu sagen, kennt wahrscheinlich Lust im eigentlichen Sinn überhaupt nicht. Auf der anderen Seite aber auch nicht das Diffuse, die Partialtriebe ausrottet und unterdrückt, sondern es ist wie mit der Kultur. Die Kultur ist ja auch nicht die Unterdrückung der naturhaften Momente, sondern sie ist der Versuch, die naturhaften Momente zugleich in einer gewissen Weise zu bändigen, zu erhellen, aufzuklären, aber darin doch zu bewahren, so wie derjenige Wein ja gut schmeckt, aus dem nicht die letzte Spur von dem Geschmack der Erde verscheucht ist, auf der der Wein gewachsen ist, sondern der gleichzeitig also ein reiner Wein ist und in dem man doch noch etwas von dieser Erde, auf der die Trauben gewachsen sind, mitspürt. Also ich nehme an, Sie werden die Metapher, die ich gebrauche, verstehen. Und diese eigentümliche Art, in der sich das diffuse, auseinanderweisende, nicht organisierte, auch in dem genitalen Sexus noch erhält, das ist eigentlich das Glück des Sexus. Die Partialtriebe, also eben das im Sexus, was nicht unter die Alleinherrschaft der Genitalität und des Ichs getreten ist, das hat etwas zu tun mit der Utopie, nicht man selber zu sein. Es richtet sich gleichsam gegen das Prinzip der Identität, das ja nicht nur ein logisches, sondern ebenso auch ein psychologisches Prinzip ist. Das heißt, dahinter stehen so tiefe Verhaltensweisen, dass sie in Begriffen wie Logik und Psychologie überhaupt gar nicht aufgehen. Nun, also verhält sich damit so, dass man natürlich die Identität des Menschen erst einmal herstellen muss, damit die Menschen nämlich überhaupt überleben können und überleben konnten, dass aber dann, wenn die Menschen einander ihrer selbst mächtig sind, und die Idee des Glücks ihnen aufgeht, dass dann diese Identität sich nicht in sich selber verbeißen sollte, sondern dass sie sich lockern sollte, dass sie gewissermaßen nachgeben sollte. Und etwas davon eben geschieht in der nicht genitalen Sexualität. Nun, heute liegt ein schweres Tabu über den Partialtrieben. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, mir nicht böse zu sein. Wenn ich Ihnen einen Beleg für das, was ich meine, gebe, aus Ihrem eigenen kleinen Schriftchen, das Sie hier vorgelegt haben. Da steht nämlich als Titel darüber, Sexualität ist nicht pervers. Nun, ich weiß sehr wohl, was Sie damit haben sagen wollen, nämlich Sie wollten sich damit gerade gegen die Sexualtabus richten. Aber in diesem nicht pervers steckt bereits doch das bürgerliche Convenu gegen die nicht genitale Sexualität drin. Es steckt im Grunde in dieser Rechtfertigung der Sexualität und in dem Begriff der Natürlichkeit, der darin propagiert ist, genau jenes unterdrückende, repressive, ja, ich möchte also wirklich fast sagen, wenn Sie mir es verzeihen, spießbürgerliche Moment drin, gegen das sich zu kehren im Sinn des Sexus selber liegt. Und dadurch wird das etwas um seinen eigenen Sinn gebracht. Ich meine, von da ab kommt man dann ziemlich nah einem Begriff so von gewissermaßen gesunder oder reiner Sexualität gegenüber einer verderbten und sonst was. Aber gerade diese, wenn ich so sagen darf, chemisch reine Sexualität, die ist bereits die, die eigentlich gar nicht mehr sexuell ist. Das heißt, aus der die Partialtriebe ausgerottet sind. Ich meine, wenn ich nicht fürchtete, missverstanden zu werden und idiotisch zitiert zu werden, dann würde ich sagen, dass die Sexualität, die aber schon gar nicht mehr ein bisschen pervers ist, dass die auch gar keine Sexualität mehr ist. Ich habe vorhin Ihnen gesagt, meine Damen und Herren, es fiel mir ein bisschen schwer, über diese Dinge hier zu reden in der Stadt von Karl Kraus. Ich möchte meiner Dankesschuld mich doch dadurch entledigen, dass ich Sie hier erinnere an ein Stück, das es von Kraus gibt. Da wurde eine Schauspielerin verklagt, weil sie irgendwo an irgendeinem öffentlichen Ort jemand einen Kuss gegeben hat oder einem verheirateten Mann, und das wurde als ehewidriges Verhalten angesehen, ich weiß nicht mehr was. Und sie hat sich dann vor Gericht damit verteidigt, dass sie gesagt hat, in ihren Kreisen, in Theaterkreisen, da nehme man es mit solchen Dingen nicht so genau und deshalb und sich also darauf auf die laxeren Sitten des Theaters herausgeredet. Und Herr Kraus hat sie furchtbar dazwischen gehabt, und ich würde sagen, mit Recht dazwischen gehabt, weil er gesagt hat, dass sie, anstatt gegen die Konvention selber anzugehen, sich selber dabei auf eine andere Konvention, nämlich die in ihrem besonderen Zirkel herrschende, herausgeredet hat. Nun, ich glaube, ein bisschen etwas davon hat dieser Titel auch, und jedenfalls mich hat dieser Titel auch zum Nachdenken über diese Fragen veranlasst, und wenn er sie auch dazu veranlasst hätte, dann würde er ja doch in einem dialektischen Sinn sein Gutes erfüllt haben. Gegen diese Formulierung, Sexualität ist nicht pervers, möchte ich Ihnen einen Satz halten, den ich neulich bei Balzac gefunden habe, in den Illusions perdues, wo der Balzac schreibt, indem er die beiden Liebenden, den Lucien de Rubempré und die Coralie, beschreibt, dass eigentlich der Sexus fast immer etwas Kindliches hätte. Nun, es steckt darin das ganz Richtige, dass der Sexus etwas dem Realitätsprinzip entgegengesetztes hat. Unter der Herrschaft des Realitätsprinzips, hinter dem schließlich die Tauschgesellschaft steht, hat der Sexus ja einen Moment von Zwecklosigkeit, von Kindischkeit, und unter dem Gesichtspunkt der universalen Herrschaft der Mittel des für ein anderes Sein, unter dem wir heute existieren, ist infolgedessen der Sexus wirklich eine Art, hat der Sexus selber immer etwas Kindisches. Und dagegen, genau gegen diese Kindischkeit, gegen dieses nicht vollkommen dem Realitätsprinzip sich unterwerfende am Sexus, genau dagegen richten eigentlich sich die Sexualtabus. Aber gerade diese Feststellung kann einem Anlass werden, über die Irrationalität unserer eigenen Gesellschaft nachzudenken, die nämlich rational um der Rationalität willen ist, also indem sie alles, was es überhaupt gibt, in Mittel verwandelt, ohne dem überhaupt noch eine Reflexion zu zollen, wofür diese ganze Rationalität eigentlich da ist, und in der das Motiv des Glücks dann eigentlich gar nicht mehr erscheint. Beispiel: Ideal der Vollbeschäftigung im Gegensatz zu dem Ideal der Abschaffung der Arbeit, wie es heute fast allgemein ist. Nun, ein bisschen etwas davon hat die herrschende Stellung zur Sexualität auch. Die Sexualität, die wird dann zwar so als notwendig angesehen, weil also ohne das sollen die Menschen neurotisch werden und nicht mehr so gut funktionieren und überhaupt, aber dass gerade der Sexus nun das ist, was in dem Betrieb Trieb der Zwecke nicht aufgeht und was dagegen protestiert, das geht dabei vollkommen verloren. Sie mögen hierbei, wenn ich das sagen darf, wenn ich das einflechten darf, einen Blick darin gewinnen, wie tief die sexuellen Fragen doch mit gesellschaftlichen verknüpft sind und dass die Probleme, die ich Ihnen stelle, nicht etwa solche, ja wie soll man sagen, eines romantischen Anarchismus sind, sondern dass sie mit den allerernstesten und allerschwersten Fragen der gesellschaftlichen Gesamtverfassung zusammenhängen. Nun, die Desexualisierung des Sexus, von der ich Ihnen gesprochen habe, das ist, wäre also nach dem, was ich gesagt habe, diejenige Form von genitaler Sexualität, worin die Genitalität sich selber zur tabuierenden Macht wird und die Partialtriebe verscheucht und ausrottet. Wo also die reine Identität des Ich-Prinzips, das da in diesem einen Punkt sich zentriert, zur Herrschaft gelangt. Und ich würde sagen, psychologisch gesprochen, es gehört zur Phänomenologie dieser sonderbaren neuen Art von Sexualität, dass sie narzisstisch ist. Das heißt, dass in Wirklichkeit die Libido auf den Menschen zurückgestaut ist, der dabei zu genießen meint und für den das andere nur Mittel zum Zweck ist, der sich eigentlich dabei gar nicht löst, sich gar nicht preisgibt, sich nicht lockert und der, und das ist die tiefe Paradoxie davon, eben dadurch, durch dieses narzisstische Vergnügen in Wirklichkeit nun auch noch um sein eigenes Vergnügen in einem weiten Maß geprellt wird, indem dieses Vergnügen dabei sich zum Selbstzweck wird, anstatt in dieser Weise sich zu verändern, sich zu modifizieren. Die libidinöse Energie, könnte man sagen, wird verschoben auf die Macht, welche die Libido beherrscht und dadurch die Libido betrügt. Ich glaube, der Sachverhalt, den wahrscheinlich jeder Mensch heute beobachten kann, nämlich in einem wie unendlichen Maß überhaupt sexuelle Dinge heute mit narzisstischen verbunden sind, also wie, welche unproportionale Rolle es für jeden Mann fast spielt, dass er das Glück hat, na, diese Frau, die habe ich nun also gekriegt, und umgekehrt wahrscheinlich für die Frauen ist es ähnlich. Das dürfte damit mit dem Phänomen, das ich Ihnen eben wenigstens angedeutet habe, zusammenhängen. Der Druck gegen die Partialtriebe scheint anzusteigen. Nur Reste von ihnen werden dann geduldet und ihrerseits wieder kommerzialisiert und gewissermaßen gepflegt, nämlich eben jene Phänomene des sozialisierten Voyeurismus, von dem ich Ihnen zu Anfang schon einmal gesprochen habe. Geächtet, und hier können Sie nun wieder den Zusammenhang mit Gesellschaftlichem sehen, geächtet wird die Abweichung im Einklang mit einer Tendenz der totalitären Gesellschaft, die ja jede Abweichung, die Linksabweichung, die Rechtsabweichung, Gott, was weiß ich, was noch alles, ächtet und unmittelbar mit dem Tod bedroht. Und das scheint mir eben doch heute in einem eminenten Maß, gerade durch die offizielle Tolerierung und Institutionalisierung des genitalen Sexus der Fall zu sein. Nun hat es aber mit diesen Tabus heute doch seine eigentümliche Bewandtnis. Wir dürfen ja doch an die Tatsache der Lockerung der Tabus, also an diese Tatsache, dass scheinbar alles erlaubt ist, die dürfen wir nicht unterschlagen. Erstens ist das ja auch ein gutes Stück Realität, dann aber hat das auch den Effekt, dass die Tabus zwar tief wirksam sind, aber dass man zugleich den Tabus, wenn man es so ausdrücken darf, selber nicht ganz glaubt, dass man gegen die Tabus eine Art von schlechtem Gewissen hat. Und dadurch, meine Damen und Herren, wird es nicht besser, sondern wird schlechter. Nämlich deswegen, weil niemand an die Tabus ganz glaubt muss man sie gewissermaßen immerwährend sich vorhalten, an anderen auslassen, sie sich selbst bestätigen, ähnlich etwa wie der totalitäre Antisemitismus sicher als eines der Momente seines Grauens das gehabt hat, dass kein Mensch im tiefsten seines Herzens mehr an all das geglaubt hat, was den Juden nachgesagt worden ist, und dass man durch das namenlose Grauen, das man bereitet hat, es sich selber immer wieder hat beweisen müssen, dass ja doch was dran sein muss, denn sonst müsste ja der liebe Gott intervenieren und könnte das also in dieser Weise nicht zulassen. Es ist damit ähnlich wie in der Zeit, wie dass die Hexenverfolgungen in einer Zeit stattfanden, wo die Religion schon bereits nicht mehr als ein substanzielles gegenwärtig war. In der Zeit des heiligen Thomas von Aquin hat es, soviel ich weiß, keine Hexenprozesse gegeben, sondern ihre Blüte, wenn man das so nennen will, haben sie eben erst nach der Reformation, in der Zeit der Gegenreformation erreicht. Ich möchte hier übrigens darauf hinweisen, dass die Illustrierten, die von dem Voyeurismus leben und die diese gewisse zu sozialisierte Zuhälterfunktion übernommen haben, das gleichzeitig immer so tun, dass sie über den Verfall der Moral zetern, wobei aber nun bei ihnen der Begriff der Moral nicht mehr wie früher an der Religion befestigt war, also nicht etwa mehr aus den asketischen Idealen der Religion folgert, sondern wirklich etwas ganz Blindes geworden ist. Die Moral ist, wie es im Wort heißt halt, dass man moralisch ist, ohne dass der Legitimation noch nachgefragt wurde. Und gerade dadurch, dass in diese Dinge etwas Blindes hereingerät, dadurch erst erreichen sie ihren eigentlichen Tabucharakter und dadurch werden sie zu dem Bösen und Verhängnisvollen, das sie heute geworden sind. Ich erinnere en passant etwa an die abscheulichen Gebräuche mit Sündenbekenntnissen und Ähnlichem, wie sie bei der sogenannten moralischen Aufrüstung im Schwung sind, über die man an dem Wort Aufrüstung im Übrigen mehr lernen kann, als durch den Begriff Moral, den sie gebrauchen. Durch die Loslösung vom theologischen Kosmos steigt also gerade der Tabu-Charakter, das heißt die Verbote, die in einer im Grunde immer noch unfreien Gesellschaft weiter am Werk sind, werden härter und böser Stande universaler Aufklärung, weil sie dieser universalen Aufklärung eben unvereinbar sind und durch sie in sich selbst einen Moment der Unwahrheit haben. Die Lüge wird zum Moment des Sadismus. Das Opfer nämlich verdankt nun sein Schicksal nicht so sehr mehr dem Delikt, das ihm nachgesagt wird, sondern eben, dass es eine Abweichung ist, das heißt, dass es zu irgendeiner Minorität dazu gehören soll. Nun, natürlich ist es trotzdem so, trotzdem in all dem ein Moment der Phoniness steckt, wie man in Amerika sagen würde, also ein Moment der Unwahrheit, muss man sich darüber klar sein, dass alte Tabus darin auch noch gegenwärtig sind. Also der alte Virginitätskomplex zum Beispiel, die Ideale einer patriarchalen Gesellschaft, ungezählte alte Dinge gehen da rein ein. Aber die werden nun gewissermaßen manipuliert. Sie werden von oben her angedreht und sind eigentlich gar nicht mehr ganz substanziell und können nun gewissermaßen nach Belieben eingeschaltet werden. Ich könnte mir vorstellen, dass auch in demokratischen Ländern, wenn irgendwie eine faschistische Bewegung oben aufkäme und die dann riesige Demonstrationen gegen die allgemeine Unmoral starten würde, dass die dann auch also von begeisterten Menschenmassen begleitet würde. Wahrscheinlich ist die Wut, deren die Demagogie der Sittlichkeit heute sich bedient, die umgelenkte Wut über den als unfrei und überflüssig zutiefst gefühlten Zustand, die nun umgelenkt wird von dieser Gesellschaft selbst, gerade auf die Manifestationen, die diesem versperrten, ausweglosen Charakter der Realität selber nicht ganz genügen. Das Leiden unter der verwalteten Welt, das wird zur Wut auf die Spuren des nicht ganz verwalteten auch in der Liebe. Die Überforderung eines jeden Einzelnen durch die vergesellschaftete Gesellschaft läuft auf die unkenntlich gewordene alte Kastrationsdrohung hinaus, nur dass die jetzt nicht mehr gewissermaßen von dem drohenden Vater übernommen wird, sondern von dem Kollektiv, das nichts mehr zulässt im Grunde, als was irgend anders sein kann, als es selbst ist. Das sind also die Gründe, meine Damen und Herren, warum ich in schroffstem Gegensatz zu der allgemein verbreiteten Ansicht die sexuellen Probleme, die sexuellen Tabus für gesellschaftliche Nervenpunkte halte. Ich glaube, dass es eine Reihe von sexuellen Dingen gibt, die, wenn man sie im Ernst und in voller Offenheit heute anrührt, noch heftigere, weit heftigere Widerstände auslösen werden als alle politischen Tabuverletzungen, etwa auch größere Tabus, als wenn man über so hoch ansehnliche Institutionen wie die Atombombe sich nicht so begeistert äußert, wie es im Sinn der internationalen Verteidigung aller einzelnen Vaterländer von einem erwartet wird. Infolgedessen sind diese Widerstände, wie sie sich etwa in dem Wort Dekadenz vielleicht am eindringlichsten manifestieren, weitgehend unabhängig auch von den politischen Demarkationslinien, und das scheint mir auf ihre besondere Fatalität hinzuweisen. Die kurrenten Thesen, die Sexualmoral habe sich gewandelt oder wenigstens, oder wenn man das schon nicht bestreiten will, man renne offene Türen ein, die sind außerordentlich verwandt denen, dass es keine Ideologien mehr gäbe. Nun, mit den Ideologien ist es so, sicher gibt es nicht mehr Ideologien wie die liberalistische Ideologie, die gesagt hat, dass wenn jeder es für sich möglichst wenig zusammenrafft, dass das dann für das große Ganze möglichst gut sei. Aber stattdessen ist das Bestehende als solches, dass es so ist und nicht anders sein kann, zu der allerstärksten Ideologie geworden. Man könnte sagen, die Realität ist heute zu ihrer eigenen Ideologie geworden, und diese Ideologie der Unveränderlichkeit dessen, was ist, übt einen unvergleichlich viel größeren ideologischen Zauber aus, als es je irgendwelche Ideologien getan haben, in denen ja immer auch noch ein Wahrheitsmoment enthalten war, während die Distanz zwischen dem, was ist, und dem Geist in der gegenwärtig waltenden Ideologie vollkommen eingezogen ist. Nun, und das dürfte also ganz ähnlich mit der Sexualmoral auch sein, wo zwar die alten Ideologien auch nicht mehr existent sind, wo aber stattdessen die Spielregeln, dass man sich also unbedingt so zu verhalten habe, wie es gesellschaftlich normiert ist, eine solche Gewalt haben, dass dadurch das eigentliche Glück des Sexus, das nämlich darin besteht, dass man doch nicht ganz ein soziales Wesen ist. Man ist zwar in allem sozial vermittelt, aber das Soziale ist andererseits auch durch die einzelnen Menschen vermittelt. Und dieses Moment von Nicht-Identität, das im Sexus immerhin noch lebt, das soll also den Menschen auch ausgetrieben werden. Nun, dass es also keine Ideologie mehr gäbe, das zeigt sich in dem Bereich der sexuellen Tabus an bestimmten Formen des objektiven Geistes, zumal des Rechts. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich hier diese Fragen im Zusammenhang mit gewissen rechtlichen Dingen behandle. Sie werden vielleicht glauben, dass das übertrieben sei, aber man macht sich wirklich von dem Cultural Lag, das hier herrscht, also von der Zurückgebliebenheit der Gesetzesnormen hinter der Realität, selbst noch der verwalteten Sexualität, kaum eine Vorstellung. Also im deutschen Recht ist es so, habe ich mir von einer Sachverständigen erzählen lassen, dass der Begriff der Unzucht für außereheliche Beziehungen immer noch verwandt wird, und zwar nach einer Reichsgerichtsentscheidung, die dann von einem Bundesgericht übernommen worden ist, soll Unzucht objektiv das sein, was nach gesunder Ansicht das Scham- und Sittlichkeitsgefühl verletzt und subjektiv in wollüstiger Weise vorgenommen. Nun also, wenn Sie das, ich meine, wenn Sie das hören, dann werden Sie merken, dass also die These, dass es keine Sexualtabus mehr gibt und ebenso die These, dass es keine Ideologie mehr gibt, dass das ein reiner Schwindel ist und gar nichts anderes und dass man das so krass und offen aussprechen soll, wie es nur möglich ist. Sie können das beobachten an der Verfolgung der Prostitution, die in der Ära angeblich härterer sexueller Unterdrückung im Hochliberalismus weit unbehelligter leben konnte, als das heute der Fall ist. Und wenn man darauf hinweist, dann wird man auch noch das maßlos verlogene Argument sofort auslösen, ja, dass ja im heutigen Zustand der allgemeinen sexuellen Hemmungslosigkeit die Prostitution gar nicht mehr notwendig sei, dass die Prostituierten gewissermaßen keine gesellschaftlich nützliche Arbeit mehr leisten und dass es infolgedessen also auch ohne sie geht. Nun, also ich möchte Sie nur wenigstens auf diese Verlogenheit hinweisen, ohne mich lang damit aufzuhalten. Es begründen dann also Leute repressive Maßnahmen mit eben jener Freiheit der Sitten, welche durch ihre Maßnahmen gerade wieder abgeschafft werden soll. Und das sollte man also Ihnen wohl sagen. Ich erinnere Sie also im Sinn einer soziologischen Physiognomik an die Praxis der Razzien, die ja unmittelbar an Pogrome erinnern, an die Tendenz der Schließung der Bordelle und ganz besonders, und das halte ich für soziologisch ein grauenhaftes System, als eine Tendenz, die sich zumindest in Deutschland immer wieder zeigt, dass man nämlich die Prostituierten aus bestimmten Vierteln verjagen will, weil sie angeblich dort die Unschuld von Jugendlichen gefährden oder sonst irgendwas. Es erinnert das unmittelbar an die Praxis der Vertreibung der Juden. Sie sollen keine Bleibe haben. Sie sollen, weil sie schon sowieso ohnmächtig sind, noch weiter gehetzt und noch weiter herumgescheucht werden. Der Eros wird gewissermaßen dadurch entwürdigt, dass seine Glückslosigkeit verlangt wird. Die Prostituierten werden mit der tabuierten sogenannten Perversität im Rahmen der genitalen Sexualität belastet und der Hass und der Kampf gegen die Prostituierten gilt vielmehr der Imago, die sie in dieser Gesellschaft bedeuten, als der ziemlich armseligen Figur, die sie heute in der Wirklichkeit machen, denn sie sind ja, weiß Gott, vom Tauschprinzip selber so deformiert wie nur irgendein böser Geschäftsmann oder sonst jemand, ein Hartherziger, es sein kann und geben ganz sicher unvergleichlich viel weniger an verbotenem oder nicht verbotenem Glück, als diejenigen ihnen zutrauen, die sie verfolgen. Diese ganze Sphäre hat in Wirklichkeit mit Kythere wirklich nicht das Geringste zu tun, aber trotzdem werden sie verfolgt, weil ihr Bild für das einsteht, ihre Imago einsteht für die versagungsvolle Wirklichkeit. Die Einwände, die dabei geltend gemacht werden, sind ganz nichtig. Also, dass etwa der Anblick einer Prostituierten einen Jungen beeinträchtigen können in seiner ach so gesunden Entwicklung, der die Möglichkeit hat, jede illustrierte Zeitung zu jeder Zeit in die Hand zu nehmen. Das ist so absurd, dass man, wenn Sie dem Zugereisten den Wiener Ausdruck gestatten, dass man das wirklich nur der Karswaberl weiß machen kann. Aber die Karswaberln scheinen ja ein international sehr verbreitetes Phänomen zu sein. Nun, ich möchte Ihnen hier zum Beleg dessen eine Sache erzählen, die sich in meiner Vaterstadt Frankfurt zugetragen hat und die die ganze Absurdität dieser Sphäre, so wie sie heute sich darstellt, ins Licht rückt, obwohl ich hinzufügen muss, dass diese Geschichte, die vor 2 oder 3 Jahren sich zugetragen hat, auch wirklich klingt, wie wenn sie aus der Fackel plagiiert wäre. Ein protestantischer Pfarrer, er hat auf einer Großversammlung verheißen, dass er in einem bestimmten Quartier, also die Prostitution, verjagen würde. Er ist hinter den Prostituierten hergelaufen, hat sie molestiert und hat sich also auf jede Weise da unangenehm bemerkbar gemacht. Darauf haben die Zuhälter, vermutlich gut organisiert, sich zusammengetan und haben den Pfarrer in die Wohnung geschossen. Und darauf hat die Polizei ein Kommuniqué erlassen, in dem stand, nachdem sie die Zuhälter natürlich nicht gekriegt haben, die nicht so lange gewartet haben, bis die Polizisten da waren, dass die Schüsse, die in die Wohnung des Pfarrers abgegeben worden sind, dass die mit seinen Maßnahmen gegen die Prostituierten nicht das Mindeste zu tun hätten, weil ja ein schlüssiger Beweis des Zusammenhangs nicht erbracht worden wäre. Nun, man muss sich wirklich, das muss man, ich hätte beinahe gesagt, auskosten, was sich da abspielt. Also der Pfarrer, der soll zunächst einmal die Prostituierten in Ruhe lassen und soll seine Menschenliebe dadurch praktizieren, dass er nicht im Gegensatz zu dem Wortlaut dessen, woran zu glauben er vorgibt, den berühmten ersten Stein auf sie wirft. Wenn die Zuhälter daraufhin in die Wohnung des Pfarrers schießen, so ist das ganz einfach und schlicht kriminell und die munteren Herren gehören eingesperrt, als dass man ihnen dann auch noch aus irgendwelchen apologetischen Gründen attestiert, dass sie vermutlich aus, ich weiß nicht, ob aus metaphysischen Gründen, in die Wohnung des Pfarrers geschossen haben sollen. Wenn aber dann die Polizei auch noch den Zusammenhang zwischen den beiden Tatsachen leugnet, so ist damit wirklich ein Stand also des objektiven Schwachsinns erreicht, der also nun wirklich nur als eine Schädigung der öffentlichen Sitten betrachtet werden kann und gegen den eine höhere Instanz einschreiten müsste, wenn es an dieser Stelle eine gäbe. Übrigens gibt es, das Interessante an dem Fall war nun das, dass dieser Vorgang, den ich ohne die leiseste Übertreibung Ihnen so beschrieben habe, wie er sich abgespielt hat, dass über den in den Zeitungen berichtet worden ist. Ohne dass, soweit ich sehen konnte, auch nur eine einzige Stimme sich erhoben hat, die zunächst einmal die unsägliche Lächerlichkeit des ganzen Vorgangs in all seinen Facetten dargestellt hätte. Und ich würde sagen, der tierische Ernst, der darin sich ausdrückt, der zeigt eben doch auch eine Triebstruktur der Bevölkerung an, die mit der Hetze einig ist. Man darf an diesen Dingen keinerlei plebiszitäre Illusionen hegen. Ich glaube, dass man also unter dem Namen also von Feldzügen, sagen wir gegen die Prostituierten oder gegen andere unliebsame sexuelle Minderheiten, Volksbewegungen ankurbeln kann, die sich gewaschen haben. Ich möchte übrigens sagen, dass der Hass gegen die Studenten, den man in der Berliner Bevölkerung jüngst so deutlich hat beobachten können, dass der damit sehr viel gemein hat, nämlich der Hass gegen Menschen, von denen man sich einredet, dass sie ohne Arbeit zu leisten irgendwas mit dem Glück zu tun hätten. Nun, ich will damit nicht unterstellen, dass die Studenten nichts arbeiten, so wenig wie ich glaube, dass die Prostituierten nichts arbeiten, aber jedenfalls die Struktur dieser Dinge, die Analogie der Struktur dieser Dinge, die wäre nun wirklich einer soziologischen Untersuchung wert, wenn die Soziologie genug Grips hätte und genug Courage hätte, mit solchen Dingen sich einmal wirklich im Ernst abzugeben. Es gehört in diese Sphäre übrigens auch hinzu, dass so zahllose Morde an Prostituierten ungesühnt bleiben. Natürlich gibt es dafür sofort auch Rechtfertigungsideologien und ich meine, für immer wenn man eine Gemeinheit verteidigen will, kann man ja sofort die besten Gründe dafür anführen, also die überzeugendsten Gründe, in dem Fall also den, dass es unmöglich sei, angesichts der zahllosen Bekanntschaften, die Prostituierte hätten, die Mörder zu eruieren, die bei Einzelpersonen viel leichter herauszufinden wäre. Es steckt aber hinter der Gesetzmäßigkeit, mit der diese Morde ungesühnt bleiben, eben doch etwas wie eine Identifikation. Ich will nicht sagen und ich weiß nicht, Identifikation wessen, aber eine Art von Identifikation mit dem, was also denen widerfährt, die zugleich ohnmächtig und Sinnbilder von Lust sind. Es ist der Todeswunsch für die, welche fälschlich so erscheinen, als ob sie jene Lust verkörperten, die nicht sein sollte. Ich erwähne hier auch noch übrigens, ich weiß nicht, wie das in Österreich steht, den vollkommen unsinnigen Kuppeleiparagraphen, der ursprünglich ja doch wohl dazu da war, um zu verhindern, dass also Menschen ausgebeutet werden oder vor allem zu verhindern, dass Prostituierte von geldgierigen Hauswirtinnen ausgebeutet werden, der aber heute in Wirklichkeit zu einer Prämie dafür geworden ist, dass Hauswirte und ähnliche Leute Surplusprofite an ihren Wohnungen machen können, mit der leisen Chantage, dass also, wenn man ihnen nicht das zahlt, was sie wollen, dass sie dann zum Kadi laufen. Diese Ausweitung des Kuppeleiparagraphen über seinen offenkundigen Sinn hinaus, die existiert heute noch genauso, wie sie in Sittlichkeit und Kriminalität von Krauss dargestellt wird. Und wenn es einen Rechtssoziologen gäbe, der um solche Dinge sich kümmert, dann könnte er überhaupt feststellen, bis zu welchem erstaunlichen Maß die gesamten Argumentationen dieses Buches aus der Jugend von Krauss, das also im Jahr, ich glaube 1906, also vor länger als 60 Jahren erschienen ist, wie genau die immer noch fortbestehen. So gibt es bei ihm die Analyse eines Prozesses gegen eine des Mordes beschuldigte Frau, bei dem das Hauptargument war, dass die Betreffende ein so loses Leben geführt habe, die bis ins Detail mit dem Fall Brühne sich deckt, der vor einigen Jahren in Deutschland Aufsehen erregt hat und in dem es zu einer Revision bis heute noch nicht gekommen ist. Dass bei all diesen Dingen auch die Frauen mittun, die ja doch selber virtuelle Opfer sind und gegen die es sich kehrt, gehört zu den traurigsten Dingen. Ich möchte heute auch um nicht gar zu lange zu reden, darauf nicht eingehen, aber sicher gilt hier wie in all diesen Bereichen, dass die Menschen durch die Unterdrückung nicht besser gemacht werden und dass die Frauen also aus Gründen, die sehr trüb sind und ihnen selbst meist unbewusst, die also an dieser Rancune gegen die Prostituierten teilhaben. Nun, in Deutschland hat sich auch der homosexuellen Paragraph, der sogenannte Paragraph 175, nach dem Sturz des Hitler gerettet. Und ich weiß nicht, ob es gelingen wird, ihn zu beseitigen. Wenn ich recht informiert bin, bewahrt man ihn auch hier. Es sind auch hier Bestrebungen im Gang, diesen Paragraphen zu retten. Die Argumentation gegen diesen Paragraphen ist nun wirklich so durchschlagend von Krauss geführt worden, dass ich es mir ersparen möchte, darauf noch einmal einzugehen. Ich weise nur einfach auf das Kuriosum hin, dass während doch die Rechtsprechung sonst, die Jurisprudenz, auf ihre Wissenschaftlichkeit so unendlich viel sich zugute tut, weil während ihr sonst nichts wissenschaftlich genug sein kann, sie an solchen Punkten wie der Homosexualität einfache Befunde der Wissenschaft, wie die, also die sich darauf beziehen, dass es sich hier weder um eine Krankheit noch um ein weiß Gott wie gefährliches Phänomen überhaupt handelt, einfach nicht zur Erkenntnis nimmt und mit Moralvorstellungen, die dabei selber ganz unanalysiert bleiben, an diese Phänomene herangeht. In Deutschland ist es so, dass, soviel ich weiß, man hat mir das berichtet, wenigstens minderjährige Inkulpaten unter Umständen straffrei bleiben können. Aber auch das ist ein Phänomen, das soziologisch sehr interessant ist, dass nämlich auch an sich vernünftige und heilsame Reformen innerhalb eines schlechten Ganzen dann nicht etwa dem Besseren dienen, wie man denken könnte, sondern auch in den Schuldzusammenhang dadurch sich verstricken, dass dann also dadurch, dass die Jungen straffrei bleiben können, sie vermutlich zur Erpressung an ihren Kunden, die Strichjungen nämlich, offenbar ermutigt werden. Ein Phänomen, übrigens dieses Phänomen, dass die Reform innerhalb des schlechten Ganzen eher das Schlechte verstärkt, als es bessert, die weit über die Dinge hinausgehen, mit denen wir uns heute Abend zu beschäftigen haben. Ich möchte nur zu der Frage der Homosexualität auf einen Punkt hinweisen, von dem ich glaube, dass er doch in der Diskussion über diese Dinge im Allgemeinen viel zu wenig beachtet worden ist. Wenn mich meine Beobachtung nicht trügt, gibt es unter Homosexuellen einen verhältnismäßig großen Prozentsatz von geistig begabten Menschen. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass sich die Homosexuellen ja bekanntlich in ihrer Psychogenese überwertig mit ihrer Mutter identifizieren, quasi sich selber zur Mutter dem Vater gegenüber nämlich machen. Und die Identifikation mit der Mutter schließt eben auch vielfach eine Identifikation mit dem ein, was dem vom Vater vertretenen praktischen reinen Realitätssinn entgegengesetzt ist. Nun, wenn meine gewiss nur sehr desultorische Beobachtung mich nicht trügt, ist unter solchen geistig begabten Homosexuellen die Fesselung ihrer Begabung, die Fesselung ihrer produktiven Kraft geradezu bestürzend. Es ist erstaunlich, wie selten Homosexuelle, auch wenn sie wirklich begabt sind, dazu kommen, ihre wirkliche Begabung zu realisieren und wie oft diese Begabung auch auf ganz nichtige Dinge, also auf das Interesse an Zimmerfarben durch eine, die Farbe, in der die Zimmerwand gestrichen wird, an allen möglichen kunstgewerblichen Krimskrams und ähnliche Dinge verloren geht. Ich glaube, dass der Grund dafür natürlich zum Teil auch in sehr tiefen Kindheitsvorgängen zu suchen ist und dass man also, da sie ja schon in einer die Homosexualität tabuierenden Gesellschaft groß geworden sind, dass sie wahrscheinlich schon in ihrer frühesten Kindheit solche Deformationen erfahren. Aber es scheint mir doch auffällig zu sein, dass in solche Situationen offenbar durch die herrschende Judikatur oder zumindest durch die Drohung einer Judikatur, die sie ereilen könnte, ihre Energie sich in Angst und in sonderbaren Verschiebungen verzehrt, so dass sie nicht dazu kommen, das zu realisieren, was sie sonst vielleicht realisieren konnten. Auch hier möchte ich, wenn Sie mir die Pedanterie verzeihen, meine Damen und Herren, wieder eine Art von gesellschaftlichem Fazit ziehen. Es ist nämlich nicht nur, wie Marx es gelehrt hat, in der Ökonomie, sondern auch in der Psychologie so, dass die Gesellschaft die produktive Kräfte aus sich heraus entlässt, immer zugleich auch die Tendenz hat, diese Kräfte zu fesseln und gewissermaßen zu vernichten. Und diese Tendenz, Produktivkräfte, die entbunden worden sind, gleich wieder abzudrosseln, diese Tendenz, die reicht bis in so subtile Phänomene wie in die psychologischen Deformationen der Homosexuellen offenbar herein. Aber alle diese Tabus, von denen ich Ihnen bis jetzt gesprochen habe, also die Prostituierten und die Homosexuellen, das ist gar nichts im Vergleich zu dem Tabu, das an das Wort minderjährig heute sich anschließt. Offenbar sind die Schuldgefühle der erwachsenen Gesellschaft, die Schuldgefühle, die die Gesellschaft der Erwachsenen dadurch hat, dass sie die Menschen um das Ihre bringt, so ungeheuer, dass sie zur Verteidigung ihrer selbst die Unschuld der Kinder um jeden Preis verteidigen wollen, nachdem immerhin die Freudsche Lehre von der infantilen Sexualität und im Übrigen auch die einfachste Beobachtung zeigt, dass diese sogenannte Unschuld eine Fiktion ist. Aber wenn es um die Unschuld der Kinder geht, dann ist also der Gesellschaft jedes Mittel recht. Nun, ich erinnere Sie nur also etwa an die öffentliche Rolle, die Lustmorde an Kindern spielen. Und es ist soziologisch interessant, dass eigentlich das stärkste Argument, das in Deutschland vorgebracht wird, oder ich sage nicht das stärkste, das wirksamste Argument, das in Deutschland vorgebracht wird, für die Wiedereinführung der Todesstrafe, dass das also den Lustmorden und diesen Dingen gilt. Man kann das alles nur begreifen, wenn man unterstellt, dass offenbar den Minderjährigen mächtige Triebregungen gelten, über die die Menschen selber sich nicht klar sind, die sie in sich selber unterdrücken und die sie dann auf andere projizieren, aber gleichzeitig mit diesem furchtbaren Tabu bedenken. Man muss hier ich möchte mich hier weitgehender Spekulationen enthalten. Sicherlich ist das erotische Ideal selber weitgehend infantilisiert worden. Ich erinnere Sie nur an den Ausdruck Weibkind, der ja eine Zeit lang eine große Rolle gespielt hat und der also dann noch jüngst in dem Slogan von der Babydoll wiedergekehrt ist. Und das Komplement zu dieser Infantilisierung des erotischen Ideals, das vielleicht mit einer Art unbewussten Homosexualisierung der Gesellschaft selber zusammenhängt, das Komplement dazu sind dann jene Kinderschutzvereine, in denen man hinter jedes auf einem Spielplan spielende Kind am liebsten eine sittlich gereifte Polizistin stellen möchte, die dann also jeden Menschen und sicher vor allem in erster Linie die Kinder selber molestieren möchte. Nun, sicherlich ist ein anderer Grund der, dass in der Gesellschaft die sexuelle Reife und die sexuelle Freiheit und Entscheidungsfähigkeit aufgrund der ökonomischen Ordnung auseinandergerissen sind. Das heißt, dass die Menschen im Allgemeinen eigentlich erst dann approbiert zur Sexualität zugelassen werden, obwohl sie sich danach nicht kehren, wenn sie sich selber ihr Leben erwerben können, während sie natürlich längst vorher dazu fähig sind. Und diese Differenz bereitet offenbar den Menschen unbewusst ungeheure Konflikte, über die man so viel ich weiß, wirkliche ernsthafte Untersuchungen bis heute überhaupt nicht angeschnitten hat. Nun, die Zone, von der ich Ihnen eben rede, ist sehr heikel. Nicht nur heikel eben wegen des Tabus, das wäre ja eine bloße Tautologie, sondern auch deshalb, weil es selbstverständlich ist, dass Minderjährige gegen Übergriffe geschützt werden müssen. Es darf Kindern keine Gewalt geschehen, genauso wenig wie etwa Vorgesetzte ihre Macht gegenüber ihnen Untergeordneten missbrauchen dürfen. Im Gegenteil, in Deutschland ist es so, und das zeigt wieder an, wie diese Sphäre der Sexualtabus dann zugleich mit unverantwortlicher Dummheit sich paart, dass ständig Dinge vorkommen von Seiten der Autorität her, die ja geradezu nach einer Verstärkung des Schutzes schreien. So war zum Beispiel vor einiger Zeit ist der Fall vorgekommen, dass irgendein junger Mann, offenbar schwerer psychopathischer Art, irgendwelche Kinder belästigt hat oder sogar sich an ihnen vergangen hat. Ich weiß nicht, was sich da abgespielt hat. Und dass man ihn, obwohl er verurteilt war, rechtskräftig, hat frei herumlaufen lassen mit der Begründung, dass er einer geregelten Arbeit nachginge. Ich erinnere Sie an das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Und außerdem, dass er einen festen Wohnsitz habe, weil er nämlich bei seinen Eltern wieder zum Wohnen aufgenommen war. Na, ein paar Tage später war der Jüngling ein kleines Mädchen ermordet. Und dieser Schwachsinn passt da natürlich zu der Entrüstung und zu dem Schrei nach der Todesstrafe ganz genau dazu. Während selbstverständlich der Schutz von Unmündigen und Abhängigen eine Notwendigkeit ist und eine Notwendigkeit, die man besser durchsetzen müsste, als es heute der Fall ist und nicht etwa lockern. Ich möchte daran nun allerdings auch nicht das geringste Missverständnis aufkommen lassen, ist es auf der anderen Seite so, dass sich um diesen sehr berechtigten Kern in der Schutzgesetzgebung eine ganze Masse von Vorstellungen angesammelt hat, die ganz unüberprüft sind. So zum Beispiel die These, dass also wenn Jugendliche, die doch schon ohnehin im Allgemeinen sexuell interessiert sind, Pornografie lesen oder betrachten, dass das, weiß Gott, was für gefährliche Folgen für ihre Entwicklung hätte. Eine Behauptung, die man nun wirklich mit Hilfe der Wissenschaft mit Hilfe einer ganz einfachen und schlichten Wissenschaft zuerst einmal nachzuprüfen hätte, ob daran überhaupt irgendetwas dran ist. Aber das redet dann immer so einer dem anderen nach. Die Jugend wird viel zu viel sexualisiert, sie wird durch die Bilder verdorben, sie wird weiß Gott was, ohne dass aus Angst, also dass man vor dem allgemeinen Geblöck, das an diese Dinge sich anschließt, dass man also frevelt, wenn man dagegen spricht, wird diesen geronnenen, verdinglichten Phrasen nicht einmal in dem Sinn nachgegangen, dass man ernsthaft untersuchen würde, wie es mit diesen Dingen bestellt ist. Übrigens hat die unbeschreibliche Rolle, die das Schutzbedürfnis in sexuellen Dingen spielt, das ich, wie gesagt, als solches gar nicht verkenne, im Vergleich zu den realen Drohungen, den ungeheuerlichen Drohungen, die über der Menschheit heute nach wie vor lasten, und auch im Verhältnis zu dem, was unter dem Hitler an Grauen verübt worden ist, etwas Irres und etwas vollkommen Disproportionales. Und ich glaube, man müsste nur einmal dieses Missverhältnis dabei bedenken, um zu sehen, was es mit dieser Tabusphäre heute eigentlich auf sich hat. Natürlich wäre auch zu fragen, wie weit die Minderjährigen, um die es sich hier handelt, wirklich Opfer sind und in welchem Maß sie provozieren. Und es schien mir selbstverständlich, dass im Fall von solchen Provokationen jedenfalls die Judikatur nicht mit jener drakonischen Schärfe vorzugehen hätte, die aus Angst vor der öffentlichen Meinung sich einzustellen pflegt, wenn solche Geschichten passieren. Übrigens ist auch der Schutz sogenannter abhängiger Personen wahrscheinlich viel zu summarisch. Wenn ein Chef seine Sekretärin durch Drohung der Entlassung dazu zwingt, ihm zu Willen zu sein, dann ist das eine Gemeinheit und der gehört wahrscheinlich eingesperrt oder sicher eingesperrt. Dagegen gibt es ja auch zwischen Vorgesetzten und Abhängigen unzählige Situationen, wo einfach dadurch, dass die Menschen zusammen sind, wie Weiland, Paolo und Francesca bei der Lektüre eines Ritterromans, wo die Situation die Beziehung ergibt und dann wäre also daraus eine causa criminalis zu machen, jawohl, eine völlig lächerliche Sache. Man müsste also sich hier schon in eine Kasuistik einlassen, die es verhindert, dass auch hier das Gesetz vermöge der in es investierten Trieb in Energien weit über das hinausgreift, sich gewissermaßen expandiert in einer Art, die seinen vernünftigen Sinn verletzt. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, müsste man die Gesetze gegen Roheitsdelikte und gegen Delikte, die in der Trunkenheit begangen worden sind, verstärken. Ich weiß nicht, wie es damit in Deutschland steht, in Österreich steht. In Deutschland ist es also so, dass immer noch die größten Abscheulichkeiten, die einer begeht, wenn er betrunken ist, milde Richter finden, so wie wenn der Geist des Commands, des Bierkommands, noch in den Esprit des Lois eingedrungen wäre. An dieser Stelle also gibt es dann plötzlich, sobald es um die Roheit geht, da werden die Menschen human. Und auch dem wäre nachzugehen. Um noch ein Wort über den minderjährigen Komplex, also über den Lolita-Komplex, um darüber noch ein Wort zu sagen, dann so ist es so, dass Kinder, die Opfer ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten oder Vormünder oder wie das sonst heißt, werden, dass die Zahl dieser Kinder, und ich glaube, da wird kein Kriminologe im Ernst mir widersprechen, ein Vielfaches, die der Kinder übersteigt, die Opfer von Sittlichkeitsdelikten oder auch nur von Kindern, die durch Sittlichkeitsdelikte gefährdet werden, wie man so sagt, übersteigt. Aber es ist interessant, dass die Grausamkeiten, die Eltern an ihren Kindern begehen und die sie bald totprügeln, dass diese Grausamkeiten in der Öffentlichkeit nicht einen Bruchteil der Resonanz finden, die sich sofort einstellt, wenn also dann irgendein Kind einmal vergewaltigt worden ist. Obwohl es also fraglos ist, dass hier die entsetzlichsten Dinge geschehen. Aber ich erinnere mich noch daran, dass vor einiger Zeit in Frankfurt wieder eine Frau, die ihr Kind totgeschlagen hat, ganz einfach totgeschlagen hat im Keller, dann, nachdem sie im Gericht war, irgendwie von einer Frau, die einer irgendwie religiösen Organisation angehört hat, während des ganzen Prozesses gestützt und sozusagen moralisch verteidigt worden ist, ohne dass dagegen etwas gesagt worden ist. Ich halte es beinahe für wichtiger, solche Dinge auszusprechen und indem man sie ausspricht, auf ihren Aberwitz hinzuweisen, als im Einzelnen auf eine Argumentation einzugehen. Nun, meine Damen und Herren, ich möchte nur in einem einzigen Satz eigentlich das zusammenfassen, theoretisch, was ich versucht habe, Ihnen auseinanderzusetzen. In Recht und Sitte findet all das Sympathie, worin Verhaltensweisen der gesellschaftlichen Unterdrückung, letztlich solche der sadistischen Gewalt, sich fortsetzen, während unerbittlich reagiert wird auf Verhaltensweisen, die dem Gewalttätigen gesellschaftlicher Ordnung selbst in irgendeiner Weise entgegenarbeiten oder dieser auf Gewalt gegründeten Gesellschaft nicht sich einfügen. Und ich meine, wenn ich recht berichtet bin, ist das ja auch hier akut, ich meine, dass jede genuine Strafrechtsreform von diesem Verblendungszusammenhang ausgehen müsste und dass man alles tun müsste, um die gesetzgebenden Organe, also vor allem die Legislative, ganz gleichgültig, wie sie nun politisch steht, über diese Dinge aufklärt und unterrichtet, die ich Ihnen versucht habe, auseinanderzusetzen und von denen ich mir einbilden möchte, dass sie jedem Menschen, der nicht die Augen mit Gewalt verschließt, einleuchten sollten. Wenn ich gesagt habe, vorhin einmal, dass ich gegen partikulare Reformen skeptisch bin, so möchte ich gerne mir hier selbst widersprechen und möchte sagen, dass wenn es gelänge, von dieser Sphäre des Unheils, von der ich Ihnen heute nur einen sehr blassen Umriss gegeben habe, die auch nur in einer beschränkten und partikularen Form einzuschränken, dann würde ich sagen, dass das doch immerhin ein humanes Ziel ist, dessen man auch dann nicht sich zu schämen braucht, wenn man weiß, dass es bloß ein Tropfen auf einen heißen Stein ist.